NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. September 1957. Der Beginn des Rassenkonflikts in Little Rock, Arkansas.
Einige halten mich für eine Heldin, weil ich eine der 9 schwarzen Teenager war, die 1957 an der Central High School in Little Rock, Arkansas integriert wurden.
Schwarze und Weiße zusammen auf einer Schule? Im Norden der USA gab es das schon. Im Süden wurde noch hart darum gekämpft.
Im Alter von 15 Jahren durchlitt ich ein Schuljahr voller Ereignisse, wie sie es in der Geschichte dieses Landes noch nicht gegeben hatte.
Rund 40 Jahre später veröffentlicht Melba Patillo Beals ihre Erinnerungen in dem Buch Warriors Don't Cry.
Alles entspricht den Tatsachen und spiegelt meine Wahrheit davon wider, wie es war, mitten in einem Bürgerrechtsfeuersturm zu leben.
They couldn't save a Negro.
Also man muss zunächst einmal wissen, dass nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, also nach 1865, durchgreifende Änderungen in den USA dazu geführt haben, dass aus 4 Millionen schwarzen Sklaven gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger wurden.
Zumindest auf dem Papier, denn seit 1868 gilt der 14. Zusatzartikel der US-amerikanischen Verfassung.
Alle Personen, die in den Vereinigten Staaten geboren oder eingebürgert sind und ihrer Gesetzeshoheit unterstehen, sind Bürger der Vereinigten Staaten und des Einzelstaates, in dem sie ihren Wohnsitz haben. Keiner der Einzelstaaten darf Gesetze erlassen oder durchführen, die die Vorrechte oder Freiheiten von Bürgern der Vereinigten Staaten beschränken.
Diese soziale Revolution war für den amerikanischen Süden, also die Verlierer des Bürgerkriegs, inakzeptabel.
Manfred Berg, Historiker an der Universität Heidelberg.
Ende der 1870er Jahre setzte sich in den Südstaaten sukzessive ein System der amerikanischen Apartheid durch, das im Volksmund Jim Crow genannt wurde und das auf allgegenwärtiger Rassentrennung und politischer Entrechtung der schwarzen Bevölkerung beruhte.
Niemand reicht dir ein Handbuch und sagt, so, auf diese Weise musst du dich als Bürgerin zweiter Klasse verhalten. Vielmehr schleichen sich die demütigenden Erwartungen und Traditionen der Rassentrennung langsam heran und stehlen dir jeden Tag einen Löffel voll Selbstachtung.
Die kleine Melba, geboren 1941, wächst im Herzen einer afroamerikanischen Gemeinde in Little Rock auf. Ihr Vater schuftet für die Eisenbahn, die Mutter studiert und arbeitet später als Lehrerin. Doch der Alltag ist voll von Diskriminierungen.
Als ich 4 Jahre alt war, stellte ich Fragen, die weder meine Mutter noch meine Großmutter beantworten wollten. Warum schreiben die weißen Farbige auf all die hässlichen Trinkbrunnen, die schmuddeligen Warteräume und den hinteren Teil der Busse? Wann sind wir an der Reihe und haben das Sagen? Großmutter India meinte dann immer nur, in Gottes Zeit sei geduldig, Kind, und erzähle alles Gott.
Der oberste Gerichtshof hatte 1896 geurteilt, dass gegen Rassentrennung nichts einzuwenden sei, solange die getrennten öffentlichen Einrichtungen gleichwertig seien.
Das nun war niemals der Fall, es war auch nicht beabsichtigt. Gerade im Bildungswesen zeigte sich, dass die Südstaaten in Schulen für weiße Kinder sehr viel mehr investierten. Sie hatten bessere Lehrer, sehr viel mehr Lernmittel und dass schwarze Schulen vor allem auf dem Land sehr häufig kaum über den Status von Hütten hinauskamen. Die Lehrer waren schlecht ausgebildet, manchmal selbst halber Analphabeten.
Neben dem Kampf ums Wahlrecht ist Bildung das zentrale Thema der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den 50er Jahren.
Es war ein Streben nach Chancengleichheit, sozialem Aufstieg, Teilhabe am amerikanischen Traum.
Dafür kämpft seit 1909 auch die NAACP, die Nationale Assoziation für die Förderung farbiger Menschen. Sie unterstützt Musterprozesse, die das rassistische Jim Crow-System Stück für Stück demontieren sollen.
Wie könnte ich jemals den 17. Mai 1954 vergessen, den Tag, an dem der oberste Gerichtshof das Urteil im Fall Brown gegen das Erziehungsministerium Topeka, Kansas fällte und getrennte Schulen für Weiße und Schwarze für illegal erklärte.
Weil Rassentrennung in schwarzen Kindern ein Minderwertigkeitsgefühl erzeuge, so die Begründung, und sie daher ihr Potenzial nicht entfalten können, und das sei ein Verstoß gegen das Gleichheitsgebot der amerikanischen Verfassung. Und dagegen regt sich in den Südstaaten massiver Widerstand.
Supreme Court or no Supreme Court, we are going to maintain segregated schools down in Dixie.
Meine Lehrerin fragte, ob jemand mit den Weißen auf dieselbe Schule gehen wollte. Ich hob meine Hand. Ich war sicher, es würde ein Wunder benötigen, um die Integration an Little Rocks Schulen durchzusetzen. Aber ich dachte mir, wenn die Schulen für meine Leute offen wären, würde ich Zugang zu Möglichkeiten haben, die mir bislang verwehrt waren, wie Shows im Robinson-Auditorium zu besuchen oder im Parkett des Kinos zu sitzen.
Bei allen Bürgerrechtsaktionen, bei allen Gerichtsverfahren brauchte man Leute, die integer waren, die nicht angreifbar waren und bereit waren, auch diese ungeheuren Belastungen durchzustehen.
Melba Patillo-Beals wird ausgewählt als eine der ersten 9 Afroamerikaner, die renommierte Central High School zu besuchen.
Es waren Schulkinder, die besonders gute Noten hatten und die aus sehr gefestigten sozialen Verhältnissen stammten, also aus der sogenannten schwarzen Mittelklasse.
Während sich die Teenager mit der Bürgerrechtsorganisation NAACP und der Schulbehörde auf den Schulstart vorbereiten, trifft der Gouverneur von Arkansas eine fatale Entscheidung. Heute vor 60 Jahren verkündet er:
Units of the National Guard.
Unter dem Vorwand, Frieden und Ordnung aufrechterhalten zu wollen, lässt Orville Forbes die Schule von der Nationalgarde umstellen. De facto sollen die Truppen die Little Rock Nine vom Schulbesuch abhalten.
Blitzende Kameras, Stimmen, die in meine Ohren brüllten, drängelnde Männer und Frauen, alte Leute, junge Leute, rennende Leute, drohende Fäuste, uniformierte Polizisten und bewaffnete Soldaten, wie ich sie nur in Kriegsfilmen gesehen hatte.
Aus der Ferne beobachten Melba und ihre Mutter, wie eine der schwarzen Mitschülerinnen vergeblich versucht, sich einen Weg in die Schule zu bahnen. Ganz alleine, ein paar Bücher im Arm, die Augen hinter einer Sonnenbrille versteckt. Hinter ihr der weiße Mob, vor ihr Uniformträger mit Gummiknüppeln und Gewehren. Diese Bilder gehen um die Welt.
Dieser wirklich massive, gewalttätige Widerstand gegen die Rassenintegration der Schulen, der lässt sich nur erklären, wenn einem klar ist, dass, was die weißen Eltern im Innersten nicht wollen, ist, dass dieser große Negerjunge neben meinem süßen kleinen Mädchen sitzt und am Ende heiraten die. Es ist eigentlich überraschend, dass niemand bei diesen Ausschreitungen an Leib und Leben zu Schaden kam.
Doch die Psyche der 9 schwarzen Teenager nimmt Schaden. Von heute auf morgen ist ihre Jugend vorbei. Morddrohungen, Hausarrest, Interviews. Rund um die Uhr klingelt das Telefon. Beinahe täglich gibt es Nachrichten über den Schlagabtausch zwischen Gouverneur und Justiz. Es sind Tage der Ungewissheit, Nächte der Angst.
Good evening, my fellow citizens.
Dann schaltet sich der Präsident der Vereinigten Staaten ein.
Eisenhower konnte nicht zulassen, dass Einzelstaaten sagen, wir befolgen nicht die Urteile der Bundesgerichte, wir befolgen nicht die Gesetze des Bundes.
Dazu kommt dann wiederum, dass die USA mit ihrem Rassismus ein internationales Imageproblem hatten.
Thomas Clark, Amerikanist an der Universität Tübingen.
Also wie konnte man Führer der freien Welt sein, wenn man sozusagen im eigenen Land solche Zustände hatte?
Präsident Eisenhower stellt sämtliche Polizei- und Armeeeinheiten von Arkansas unter Bundeskommando. Zusätzlich schickt er 1200 Soldaten zur Central High School, um Demonstrationen im Keim zu ersticken und die schwarzen Teenager zum Unterricht zu eskortieren. Am 25. September 1957 ist es tatsächlich soweit.
Schritt für Schritt stiegen wir die Stufen hoch, auf denen noch nie zuvor Leute von uns als Schüler hinaufgestiegen waren. Es war ein Gefühl von Stolz und Hoffnung. Ja, dies sind die Vereinigten Staaten, dachte ich. Es gibt gute Gründe, warum ich die Flagge grüße. Wenn diese Jungs uns nur dieses eine Mal begleiten, wird alles gut werden. Die Truppen haben allerdings nicht das Ende der Drangsalierungen bedeutet, sondern waren eine Kriegserklärung.
Wir sind jetzt ein occupied.
Der Gouverneur von Arkansas sprach offen davon, wir sind ein besetztes Gebiet.
Während Forbes nach allen möglichen Wegen sucht, die Integration aufzuschieben, macht die weiße Schülerschaft den Neuankömmlingen die Hölle heiß. Sie werden beschattet, bedroht und attackiert. Tinte, Säure, Urin, Steine, Nägel, alles ist dabei.
Heute hat man mir mit einem Tennisschläger auf den Rücken geschlagen. In der Toilette musste ich Blut spucken. Ich hatte das Gefühl, jemand habe einen heißen Eisenstab durch meinen Rücken in meine Eingeweide gerammt. Ich begegnete dem Jungen im Laufe des Nachmittags mehrere Male, aber ich ließ ihn nie meine Tränen sehen und ich meldete den Vorfall auch niemandem. Ich glaube, in mir lebt jetzt nur noch die Kämpferin.
Die Little Rock Nine waren ein Jahr lang täglich Schikane und Hass ausgesetzt. Das ist sehr schwer für Schulkinder, damit fertig zu werden.
Eine der schwarzen Schülerinnen, die sich wehrt, fliegt sofort von der Schule. Die anderen acht halten durch. Der älteste, Ernest Green, erhält im Mai 1958 sein Diplom an der Central High, als erster Afroamerikaner. Doch nach den Sommerferien bleiben die Schulen in Little Rock dicht.
Lieber die Schulen zu schließen, also alle Schulkinder für ein Jahr nicht in die Schule gehen zu lassen, bevor man die Rassentrennung aufhebt.
So die Taktik von Orville Forbes und anderen rassistischen Südstaaten-Gouverneuren.
There will be no enforced integration in Virginia.
We are requesting all citizens to move into Washington.
Der große Durchbruch kommt erst 1964 mit dem Bürgerrechtsgesetz, das es dem Bundesjustizministerium in Washington gestattet, die Einzelstaaten zu verklagen und die Desegregation auch wesentlich energischer durchzusetzen.
We are pushing for jobs, housing, desegregated schools.
Ich halte meine Erfahrungen aus Little Rock letztlich für eine positive Kraft, die die Richtung meines Lebens bestimmte. Wie Großmama India versprochen hatte, lehrte es mich, Mut und Geduld zu haben.
Melba Patillo-Beals hat ihren Highschool-Abschluss in Kalifornien gemacht, studiert und ihren Traumberuf ergriffen. Journalistin.
Tatsächlich haben die Little Rock Nine ganz erfolgreiche berufliche Laufbahnen eingeschlagen.
Manfred Berg, Historiker.
Insofern kann man sie durchaus auch als Pioniere der Bürgerrechtsbewegung und auch als Pioniere des sozialen Aufstiegs bezeichnen.
1999 erhielten die neun Afroamerikaner den höchsten Zivilorden der USA. Ihre Geschichte scheint wie gemacht für amerikanische Kinofilme und Schulbücher.
Es gibt ein sehr bequemes Narrativ, in das eben auch Figuren wie Martin Luther King eingepasst worden sind. Und das ist, Amerika ist immer ein Land des Fortschrittes und des Versprechens. Wir überwinden alle Herausforderungen.
Thomas Clark, Amerikanist.
Und in diesem Narrativ ist dann eben auch der Rassismus ein tragischer Fehler, der durch die Anstrengungen heroischer Schwarzer in Zusammenarbeit natürlich mit weißen Liberalen überwunden wurde.
In Wirklichkeit zieht sich Rassismus wie ein roter Faden durch die Geschichte der Vereinigten Staaten, ist tief verwurzelt in ihrer Gesellschaft und ihren Institutionen.
Vor allem im System der Strafjustiz, des Strafvollzugs und auch der Polizei. Stichwort Ferguson, Stichwort Baltimore.
We are equal under the law and we are equal under our Constitution.
Gleichheit gibt es nur auf dem Papier.
Den Schwarzen als gleichberechtigten Menschen, als gleichwertigen Menschen anzuerkennen, hieße die gesamte amerikanische Geschichte, die gesamte amerikanische Identität in Frage zu stellen.
Das Bildungssystem steckt in einer tiefen Krise.
Es gibt immer weniger Geld und wer privilegiert ist ökonomisch, zieht seine Kinder aus dem öffentlichen Bildungssystem raus.
I have a dream.
Sozialer Aufstieg und Wohlstand, das bleibt für die meisten Amerikaner nur ein Traum, nicht nur für Afroamerikaner.
Im Zeitzeichen erinnerte Julia Schäfer an den Beginn des Rassenkonflikts in Little Rock, Arkansas, am 2. September 1957. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.